Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und wenn du diese Folge auch als Video schaust, dann wirst du feststellen, das Bild kenne ich ja gar nicht, du hast die Folge der letzten Woche schon angeschaut und angehört. Ich habe heute mal einfach aus Zeitgründen beschlossen, mal nicht in mein Studio zu gehen, sondern bei mir im Büro den Podcast aufzunehmen, und ich höre es auch schon, oh Gott, Dekadenz, der Gübser, wie kann er nur? Völlig zu Recht, wie kann ich nur? Allerdings habe ich auch hier bei mir im Büro, dekadent wie ich bin, nicht nur ein gutes Podcast-Mikrofon von der Firma Rode sowie ein paar Studio-Monitore stehen, sondern auch Akustikvorhänge und an sich eine ganz gute Raumakustik hier drin. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich habe halt so viel zu tun gehabt, war jetzt die ganzen letzten 2,5 Wochen fast nonstop auf Tour. Und wollte jetzt einfach mal 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, jetzt genug gerechtfertigt. Ich wollte es einfach nur erwähnen, falls du dich wunderst. Es sieht komisch aus. Und ich arbeite heute mit einem verpönten virtuellen Hintergrund für alle, die nur zuhören. Aber ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ganz schick. Also Riverside hat da ein paar ganz nette Sachen eingebaut. Anyways. Thema heute. Ich irgendwie kam mir vor einer Weile der Gedanke, dass es eigentlich ja gar kein Zufall ist, dass ich hier bin, wo ich hier bin, und wahrscheinlich keiner, der meinen Podcast hört, weiß, was es hier so alles auf sich hat mit dieser Location, wo wir hier sitzen. Wir sind jetzt nicht aus Spaß hier in Walldorf, ne? Das ist also kein Zufall. Walldorf in der schönen Eifel, zwischen dem Ahrtal und Koblenz gelegen. Oder zwischen Bonn und Koblenz ein bisschen weiter betrachtet. Das ist ein kleines idyllisches Dörfchen, wo sich normalerweise kein Mensch hin verirrt. Es sei denn, er hatte irgendwann in den 80er, 90er Jahren mal mit der deutschen Musikbranche zu tun. Und nicht nur mit der deutschen, sondern auch weltweit mit bestimmten Musikern, mit Musikstars. Insbesondere mit solchen, die Keyboards oder Synthesizer gespielt haben. Und wie es dazu kam, dass ich dann hier in dem Örtchen gelandet bin und auch in dem Firmengebäude, das möchte ich heute mal erzählen. Also heute ist Märchenstunde mit Onkel Florian. Heute gibt's mal keine Benefits, keine Tipps, keine Tricks, kein Input, keine Insights zum Thema Videokommunikation. Heute erzähle ich mal so ein bisschen was. Plaudere ich einmal aus dem Nähkästchen, wie ich überhaupt zu dem gekommen bin, was ich heute mache. Ja, ich habe ganz klassisch Zivildienst beziehungsweise klassisch Abitur gemacht, wie man das so macht. Übrigens, das große Latrinum habe ich gemacht. Latinum heißt ja eigentlich, sag mal Latrinum. Ich habe wirklich Latein sehr gerne gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nicht mal die Grammatik, sondern mehr Übersetzung, Interpretation. Das lag mir auch. Und seinerzeit, damals kurz nach dem Krieg, musste man ja noch zum Zivildienst oder zur Bundeswehr. Ich habe Zivildienst gemacht, 13 Monate. War in der Fachklinik Bad Tönnesstein, das ist hier um die Ecke ein ehemaliges Kloster. Das war ehrlich gesagt sehr prägend für mich. Das war eine Sucht- und Alkoholikerklinik für Alkoholkranke und Medikamentenabhängige. War irgendwo schon eine schöne Zeit, muss man sagen. Zivildienst war ja nicht nur anstrengend, war ja auch echt manchmal recht locker. Aber hat mich trotzdem geprägt, muss ich ehrlich sagen. Also mein Traum war ja damals in der Musikindustrie, mein Geld zu verdienen. Und dann so stark im Alltag mit alkoholkranken Menschen zu tun zu haben, das hat mich doch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, mitgenommen. Man sagt ja immer so Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ne, in der Musikbranche. Das ist ja nicht mehr, das war früher mal. Das kann auch ganz andere Auswüchse haben. Nun gut, also da war ich 13 Monate, hatte eigentlich eine ganz gute Zeit. Und dann weiß ich noch, das war so im Januar 1997, Januar 97, glaube ich, war es. Nee, Januar 98, Gott. Da muss ich mir langsam Gedanken machen, was ich nun ab Sommer, ab August, ab 98 machen möchte. Also meine ursprünglichen Berufswünsche. Der erste war mal Schreiner. Ich wollte Gitarrenbauer werden. Da gibt's nämlich in Koblenz, und ich glaube, den gibt's immer noch, gibt's den Fritz Rössel Gitarrenladen, Gitarre und Bässe. Und der Fritz Rössel ist oder war seinerzeit Gitarrenbaumeister. Hat aber niemanden ausgebildet. Und ansonsten, ja, war es schwierig, sag ich mal, irgendwie eine Ausbilder zu finden. Und ich würde auch mal sagen, das ist auch ein recht schwieriges Geschäft. Das habe ich früher erkannt, habe gedacht, okay, dann wirst du einfach Schreiner. Hatte damals auch, man ist ja so eine Eifel hier, ist ja wie in Köln, ne? Man kennt sich und man hilft sich. Was so viel hörst, wie man hilft sich und man kennt sich. Also über Kontakte hier, auch durch meine Eltern, hatte ich zu den Patres in Marielach, das ist das bekannte Kloster hier in der Nähe, hatte ich Kontakt. Und die suchten damals in der klostereigenen Schreinerei, also das waren jetzt aber keine Mönche, das waren weltliche Angestellte und Azubis, da suchten die auf jeden Fall einen Azubi. Und das habe ich mir angeguckt und die haben mir angeboten, damals da auch meine Ausbildung zu machen. Aber irgendwie so richtig gezündet hat es bei mir nicht. Und dann weiß ich noch, im Februar oder so, 1998, dachte ich mir, also irgendwie das Thema Audioproduktion war so mein Herzensthema, damals noch besonders auf Musik bezogen. Und ich weiß gar nicht mehr, woher. Ich glaube, das war noch so richtig Hardware, also richtig Prospekte, die ich geschickt bekommen habe von einer privaten Hochschule in Köln, der SAE. Und die hatten im Februar einen Tag der offenen Tür. Und weiß ich noch, bin ich dann irgendwie am Nachmittag so um 4 nach Köln gefahren. Es war dunkel, es war regnerisch, es war fies, als ich ankam. Hab mich auch total verfahren und hätte beinahe den Laden gar nicht gefunden. Aber in letzter Sekunde noch die richtige Abzweigung erwischt. Und ja, kam ins Paradies, weil die SAE als Privatschule hatte damals schon den großen Vorteil, dass sie einfach technisch absolut state of the art und up to date war. Also die hatten wirklich alles das, was man sich so erträumte, was damals in der Industrie normal war. Nur, dass man halt als Student darauf arbeiten durfte und es kennenlernen durfte. Und da war es um mich geschehen. Mein Vater war weniger begeistert, aber hat gesagt, okay, eine Ausbildung finanziere ich dir, die musste auch durchziehen. Ein paar Monate später haben wir nochmal einen privaten Einzeltermin gemacht, uns das Ganze anguckt und er hat zugesagt. Und dann im September 98 habe ich dort mein Studium für etwas über 2 Jahre waren das damals noch, als Diplom-Audio-Ingenieur begonnen und abgeschlossen. Und dann suchte ich einen Studentenjob, habe damals im Januar 99, Gott, das weiß ich alles noch, beim Mineralbrunnen Apollinaris, auch hier bei uns in der Gegend, die sitzen im Ahrtal, direkt unter der Autobahnbrücke, habe ich einen Nebenjob, so einen Aushilfsjob gemacht und musste da im Schneeregen Wasserkisten 4-5 Stunden am Tag stapeln, leere Kisten. Es war auf jeden Fall eine Lektion in Demut, muss ich ehrlich sagen, war ganz gut, dass ich es mal eine Zeit lang gemacht habe. Aber irgendwann war es mir, sag ich mal, ein bisschen zu blöd vom Anspruch, weil ich hätte gerne schon was gemacht, wo man auch so ein bisschen mit Köpfchen dabei ist. Und da begab es sich, dass ein Freund meines Vaters sagte, Mensch, da gibt's eine Firma, die ist hier in der Nähe. Die suchen dringend eine Aushilfe, da musst du irgendwie Sachen verpacken. Mein Vater, der sich da ja mit der ganzen Branche überhaupt nicht auskannte, so, der sagte, ich glaube, da musst du CDs verpacken, die verschicken irgendwie CDs. Naja, und dann habe ich da angerufen, hatte einen Termin, bin hingefahren. Und dann stellte sich raus, das war die Firma Waldorf Electronics. Die saßen damals noch hier quasi im Paralleltal zum Pfingstbachtal, wo der Ort Waldorf sitzt. Also die Firma heißt, die gibt es auch noch, die heißt natürlich nach dem Ort Waldorf benannt. Und die saßen damals im Schloss Ahrental und ich bin da runter an dieses Schloss, schwer beeindruckt. Nach Feierabend. Und das Witzige, deshalb finde ich es immer so spannend, wenn man so ein bisschen zurückguckt, das Witzige ist, damals lernte ich meinen späteren Chef kennen, der mittlerweile seit 26 Jahren nicht nur ein guter Freund, sondern auch seit 24 Jahren mein bester Freund ist, nämlich den Frank, der mittlerweile seit 2,5 oder 3 Jahren auch freiberuflich bei mir in der Firma mitarbeitet. Also es ist witzig, wie die Dinge sich über den Laufe der Zeit doch fügen. Ja, und dann habe ich da angefangen als studentische Hilfskraft, war witzigerweise in der Synthesizer-Produktion, also da wurden die Synthesizer zusammengeschraubt, klar, da saßen auch die Entwickler und Marketing und alles, aber ich war dann als Aushilfe in der Produktion tätig, habe Geräte getestet, gebaut, viele spannende Sachen erlebt, war auch der Einzige, der, sag ich mal, zumindest von der Ausbildung her aus dem Bereich kam, was natürlich auch ganz spannend war. Und habe ein paar schöne Sachen erlebt. Wir haben mal so auf Zuruf, so 24 Stunden vorher, eine Anfrage bekommen von Simply Red damals. Die waren auf Deutschlandtour und der eine Keyboarder wollte unbedingt einen Waldorf-Synthi haben. Und dann haben wir dann eine Nacht-Nebel-Aktion, weiß ich noch, irgendwie bis nachts um 1:30 in der Nachtschicht ihm das passende Modell ein bisschen customized, zusammengebaut, sind am nächsten Tag mit einer kleinen Abordnung da nach Frankfurt in die Festhalle zum Konzert gefahren und haben ihn Backstage dann persönlich überreicht. Das war ganz spannend. Dann waren wir auch mal von Al Jarreau's Keyboarder eingeladen worden zum Konzert in Mainz. Ja, und ähnliche Dinge. Musikmessen habe ich viele mitgemacht. Die gab es ja damals noch in Frankfurt. Da kamen auch so einige bekanntere und vielleicht auch weniger bekanntere Stars und Sternchen aus der Musikbranche. Ich erinnere mich noch, hatte ein paar lustige Gespräche mit den Machern von Snap. Ich weiß nicht, der eine heißt Luca Ancelotti, glaube ich. Also quasi Snap selber. Also es war insgesamt eine echt spannende Zeit. Und nach dem Studium, also während des Studiums, war ich schon regelmäßig eigentlich jedes Wochenende mit Bands auf Tour, viel Cover- und Partybands, die haben natürlich Geld gebracht, aber auch ein, zwei andere Bands, wo ich bei der Albumproduktion dann auch mitgeholfen habe. Ja, nach dem Studium tat sich dann bei Waldorf damals witzigerweise eine Stelle auf. Die suchten damals einen Festangestellten für die Qualitätssicherung. Ich habe auch im Service als Servicetechniker ein bisschen gearbeitet, weil im Studium auch ein gewisser Part Elektrotechnik war. Damals habe ich dann so unterm Mikroskop mit zitternden Händen gelernt, SMD-Platinen, DSPs und sowas zu löten. Da habe ich echt eine ganze Menge damals von meinem, wie gesagt, damals noch Chef Frank gelernt, bis hin zu, dass man nach Feierabend die ISDN-Anlagen von der Firma repariert und neu Kabel verlegt haben oder Netzwerk und so, Netzwerktechnische Geschichten habe ich alles damals von ihm gelernt. Denn seine damalige Freundin, weiß ich nicht, wohnte irgendwie in Köln und der war halt unter der Woche abends oft alleine und hat dann so ein paar Sachen in der Firma erledigt und ich war Single und haben wir einfach viel zusammen erlebt, im Sommer auch viele Abende im Biergarten verbracht, also war echt eine witzige Zeit. Und dann habe ich bei Waldorf angefangen in der Festanstellung. Das war schon eine spannende Zeit, also wie gesagt, Qualitätsmanagement. Ein Teil der Geräteproduktion wurde damals ausgelagert, dann musste ich dann zu den Produzenten fahren, die Geräte abnehmen und habe natürlich auch rund um Musikmessen und ähnliche Veranstaltungen damals viel mit der Firma zu tun gehabt. Und das Spannende ist eigentlich, woher die Firma Waldorf kommt, weil das wissen die wenigsten. Also hier im Dorf weiß man das so und hier und da, sag ich mal, über die letzten 25 Jahre, die ich jetzt hier schon in Waldorf ungefähr bin. Also meine Firma habe ich hier im Mai 2003 in Waldorf gegründet. Beziehungsweise nein, in Bad Breisig im Nachbarort. 2003, 2005 sind wir hier in die Räumlichkeiten eingezogen. Das sind die ehemaligen Firmenräumlichkeiten der Firma Waldorf Electronics. Ist ein bisschen spezielles Gebäude, sehr alt. Ich glaube von 1912. Hier war früher mal eine Weberei drin. Aber es war für uns perfekt, weil es das einzige gewerbliche Gebäude hier im Ortskern ist. Und hier gab es damals halt schon ein Tonstudio. Das war ursprünglich ein kleines Vorführstudio für Synthesizer und E-Drums. Denn bei Waldorf waren, bevor es die Firma Waldorf an sich gab, war hier ein Musikinstrumentenvertrieb drin, ein europaweiter. Und hier waren unter anderem auch die berühmten Simmons Drums. Die kennst du vielleicht, so die achteckigen E-Schlagzeuge. Die hat man in den 80er Jahren, hat die so jeder gespielt. Also bekannteste User waren Def Leppard damals, der Schlagzeuger. Der hatte ja beim Autounfall einen Arm verloren und durch die E-Drums konnte er dann halt trotzdem nochmal Schlagzeug spielen. Oder eine, sag ich mal, eine Kopie davon von der Firma Dynacord wurde gerne von den Flippers genutzt. Und also wie gesagt, alles was Rang und Namen hatte, Aha, Nena und, haben damals Simmons Drums gespielt. Und auch PPG-Synthesizer, da war auch hier jahrelang der, ich glaube sogar zeitweise der internationale Vertrieb. Und gegen Ende der 80er Jahre hat die Firma PPG beschlossen, ihre Tore zu schließen. Der Gründer Wolfgang Palm hatte da irgendwie, man sagte es mir, keinen Bock mehr und hat die Firma zugemacht. Und hat aber noch ganz am Ende zusammen mit der Geschäftsführung des Vertriebes TSI damals den Gedanken entwickelt, einen eigenen Synthesizer für die Firma TSI zu bauen. Und daraus ist dann die Firma Waldorf entstanden. Also die Legende sagt, auf einer Serviette oder einem Bierdeckel wurden so die Keyfacts, was der Synthi können müsste, zusammengetragen. Und dann ist der sogenannte Micrograph 1 damals in Zusammenarbeit mit Wolfgang Palm, der übrigens den ersten digitalen Synthesizer der Welt, zumindest den ersten kommerziellen digitalen Synthesizer der Welt, Ende der 70er Jahre schon entwickelt hat. Der wurde dann hier in Waldorf gebaut, wirklich. Also da gibt's sogar noch im Internet, wenn du ein bisschen recherchierst, bei YouTube vom SWF-Fernsehen damals eine Reportage hier aus der Neustraße in Waldorf. Das war wirklich noch JWD, also ganz weit weg damals, die Zeiten, wo hier die Synthis gebaut wurden. Ja, und so entwickelte sich das in den 90ern. Wie gesagt, ich bin Ende der 90er zugekommen. Wurde Waldorf zu einer ganz, ganz großen Marke in der damals sehr populären Eurodance- und Trance-Techno-Szene. Also da gab es eigentlich keinen bekannten Song, keine bekannte Produktion, wo nicht ein Waldorf-Synthi drauf zu hören war. Ich glaube, das erste Mal so richtig hat man die Waldorf-Synthis bei I've Got the Power von Snap gehört. Die haben sich nämlich damals, ich glaube, 2 oder 3 Synthesizer von Waldorf ausgeliehen, um ihren großen ersten Hit zu produzieren, weil sie sich damals noch keinen eigenen Synthi leisten konnten, weil die waren ja doch schon ein bisschen teurer. Ja, dann war hier, wie gesagt, viele Jahre in diesem Gebäude der Vertrieb. Die Firma Steinberg ist auch hier teilweise Bestandteil. Also die Firma TSI hatte Anteile an Steinberg. Für jeden, der sich ein bisschen mit Musik auskennt, das sind die Erfinder der modernen DAW oder MIDI-Sequencer, also im Prinzip Software, womit man Musik komponieren und produzieren kann. Und so gibt's eine ganze Menge bekannter Firmen. MIDI-Man, M-Audio, Access Music Novation, Electron Radical Technologies, Celemony, das war die Firma, die die Tonhöhenbearbeitung von Gesang erfunden hat. Melodyne, ich gehörte zu einem der allerersten User von Melodyne, also der Software, mit der man wirklich, wenn einer was eingesungen hat, die einzelnen Töne bearbeiten, verschieben konnte. Und habe auch jahrelang als Melodyne Operator gearbeitet, also für Musikproduzenten. Gesang gerade geschoben als Dienstleistung. Also hier war schon ein bisschen der Punk los. Hier waren auch, das habe ich später erst erfahren, viele, viele Weltstars, also zu den Usern von Waldorf. Ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben, weil es sind so viele mal die wichtigsten rausgeschrieben. Ein absoluter Hardcore-Power-User bis heute noch. Die Firma Waldorf gibt's nämlich, die heißt mittlerweile Waldorf Music und sind in Remagen. Hans Zimmer, ganz großer User bis heute, Vangelis, Jean-Michel Jarre, dann Depeche Mode, Nine Inch Nails, Björk, Enya, Aha, auch jahrelang Hardcore-User, in 80ern auch schon PPG-Synthesizern und so weiter und so fort. Dann Michael Jackson, war auch ein Waldorf-User, der hat den großen Wave, das war so 20.000 D-Mark. Synthesizer, den hatte er im Studio, also er konnte ja wohl selber nicht spielen, aber irgendwie sein Keyboarder hatte in dem Studio von Michael Jackson den Synthi stehen und ich weiß noch, der damalige Product Support, der hier den Telefonsupport gemacht hat und später auch einen E-Mail-Support, der hat sogar für Michael Jackson damals Sounds, spezielle Sounds für einige Produktionen in den 90er Jahren produziert. Was mich als alten Guns N' Roses-Fan, ich bin ja seit meiner Kindheit, also heute nicht mehr so glühend, aber in meiner Teenager-Zeit war ich ja großer Guns N' Roses-Fan, insbesondere Slash. Und was mich dann doch beeindruckt hatte, dass Axl Rose mit seinem Pseudo-Guns N' Roses Ende der 90er Jahre auch Waldorf-Synthis benutzt hat. Da gibt's die Legende, dass in der Millenniums-Silvesternacht beim Aufbau abends alle Keyboarder, also alle Synthis und Keyboards von dem Keyboarder damals aus dem LKW gefallen sind. Und von den ganzen großen japanischen Firmen, die Geräte waren alle kaputt, weil die haben meistens so eine Plastikhaube als Oberteil und einen Metallboden. Und die Waldorf-Synthesizer waren immer schon aus einem Vollmetallgehäuse, also aus Blech. Und die haben den Sturz überlebt. Und dann hat der Keyboarder das ganze Silvesterkonzert der Legende nach mit Waldorf-Synthesizer gespielt. Ja, also es ist schon spannend, was hier in Waldorf passiert ist. Ich könnte noch ewig weiter erzählen. Ich habe mir gerade mal aufgeschrieben, hier Simmons Drums wurden von Phil Collins gespielt, von Def Leppard, Duran Duran, Ultravox, Nena und so weiter und so fort. Ich habe erst später von Frank, der sich da immer nicht so viel entlocken lässt, gehört, dass hier in diesen Räumlichkeiten, wo wir heute sind, diverse Weltstars waren. Also die ganze Touring-Band von Joe Cocker, Tina Turner waren hier. Phil Collins soll hier gewesen sein, weil Waldorf hat damals, wie gesagt, den Dachvertrieb für die Simmons Drums gemacht, oder TSI, wie der Vertrieb hieß, für diese E-Drums, und hat als erste Firma auch die Sounds getuned. Also man konnte sich ja andere Sounds für die E-Drums einbauen lassen. Das war ja damals so nichts mit Software, das waren ja wirklich Bauteile, so E-Proms, wo die Sounds drauf waren. Und der Legende nach soll hier Phil Collins mal gewesen sein, sein E-Drum-Set tunen lassen oder abgeholt haben auf Tour. Genauso wie Peter Gabriel auch mal hier in dem Gebäude war. Der hatte einen PPG-Synthesizer irgendwie hier abgeholt. Ja, also schon sind schon wilde Stories. Ich kenne auch nur einen Teil dessen, was hier passiert ist. Umso spannender finde ich es, dass wir jetzt mittlerweile hier gelandet sind. Ich hatte ja jahrelang mein Tonstudio, das gibt's ja auch noch, und das Tonstudio meiner Frau ist auch noch hier. Ich bin im ehemaligen Studio, was die Firma Waldorf hier gebaut hat, damals noch zum Vorführen der Simmons Drums. Und ich hatte jahrelang ja meine eigene Trainingsfirma hier zum Thema Musik- und Audioproduktion, später auch. Meine Frau, die hat auch zeitlang als Dozentin im Bereich Musikproduktion, die ist ja Musikproduzentin, auch mitgearbeitet, und diverse andere Dozenten hatten wir auch ein paar. Bekanntere Leute aus der Musikszene waren hier als Gastdozenten. Ist halt spannend, dass das in den Räumlichkeiten der Firma Waldorf stattgefunden hat. Über viele Jahre, was uns natürlich auch ein bisschen einen Vorteil gebracht hatte, weil man kannte die Firma Waldorf, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hierher kamen, waren immer schwer beeindruckt, in den heiligen Hallen von Waldorf sein zu dürfen. Ich habe auch noch einen Flur von diesem Riesen, man nannte ihn auch den Altar, das ist ein Riesen-Synthesizer von Waldorf, The Wave. Habe ich auch noch ein komplett intaktes Gehäuse. Ist zwar kein Innenleben drin, aber sieht so aus, als wäre der noch vollständig, hängt hier an der Wand. Und ich habe natürlich selber eine ganze Reihe von Waldorf-Synthesizern, die ich mir so in der Zeit, wo ich bei der Firma gearbeitet habe, dann auch selbst zusammengebaut habe. Ja, spannend. Wir sind immer noch seit über 20 Jahren in den gleichen Räumen. Heute halt mit einer ganz anderen Mission. Heute geht's um Studios bauen, vor allen Dingen aber auch die ganzen Erfahrungen, die ich hier in meinen Trainings, Coachings und Seminaren über 20 Jahre halt sammeln durfte, im Bereich Erwachsenenbildung Richtung Technik, jetzt hauptsächlich Videoproduktion, das alles weitergeben zu dürfen. Also, ist lustig, wenn man schaut, wie sich die Zeit geändert hat. Am schönsten finde ich immer zu sehen, dass gewisse Konstanten geblieben sind, nämlich hier unsere Firmenräumlichkeiten, wo wir auch nicht raus wollen, weil das so ein bisschen zweite Heimat ist. Wir haben ja 5 Minuten zu Fuß zu unserem eigentlichen Nachhause. Natürlich mein bester Freund Frank, wo ich total happy bin, dass der jetzt Teil meines Teams ist. Und seine umfangreiche Expertise, der ist auch noch aktiv als Produktionsleiter bei der Firma Waldorf und ist nebenberuflich bei mir tätig. Und der hat eine wahnsinnige Expertise im Bereich Elektrotechnik, Produktentwicklung, also wirklich Hardwareentwicklung. Hat auch das Design für unsere Kabelwanne, unser Power-Management-System gemacht und alles. Also da freue ich mich wirklich riesig drüber. Also spannende Sache. Genauso hat sich auch durch Waldorf damals und das Studium hier ergeben, eine Zusammenarbeit mit einer Band hier aus der Gegend. Da könnte ich fast schon eine eigene Podcast-Folge drüber machen, denn mit der Band Blue, die es leider seit vielen Jahren schon nicht mehr gibt, war ich auch einige Jahre auf Tour, und dann haben wir super spannende Events gehabt. Also wir haben auf Festivals damals gespielt als Vorgruppe von Echt mit Doggy Dog, mit Oomph. Dann waren wir irgendwie auf der Hauptbühne, wo später dann Iggy Pop als Top-Act gespielt hat. Wir haben H-Blocks regelmäßig getroffen Backstage, weil diese ganze Festival-Szene Ende der 90er, um die Jahrtausendwende in Deutschland, die war ja viel aktiver noch als heute. Da gab es ja noch viel mehr Veranstaltungen. Und irgendwann kannte man sich halt, ne? Genauso wie Die Happy oder Guano Apes, Silbermond, Echt, Juli, Gott, wie sie alle heißen, Wir sind Helden. Die habe ich damals alle in ihren Anfangszeiten, auch gerade Wir sind Helden, die kannte noch kein Mensch, oder Sportfreunde Stiller. Die kannte damals Ende der 90er, da waren die noch, tingelten die noch so von einem kleinen Festival zum anderen. Die habe ich damals alle kennengelernt und auch spannende Backstage-Partys in Anführungsstrichen miterleben dürfen. Ja, spannende Zeit, deshalb bin ich hier unheimlich verwurzelt in Waldorf. Deshalb möchte ich auch hier eigentlich nicht weg. Ich liebe auch die Eifel und bin ja zum Glück beruflich regelmäßig quer durch Deutschland und Europa unterwegs. Ja, so, das war jetzt für heute mal eine bisschen außergewöhnlichere Folge, weil es mal nicht um das Thema Technik ging, aber irgendwie hatte ich so gerade einen sentimentalen Touch, wo ich gerade hier in meinem Büro, in meinem stillen Kämmerlein unterm Dach saß und dachte mir, Mensch, jetzt hast du hier eh schon den schönen Backdrop, den Greenscreen aufgebaut für die vorherige Podcast-Folge, die ich hier aufgenommen habe. Dann machst du doch direkt einfach noch die nächste Folge und erzählst mal ein bisschen über die Location hier. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Heute gibt's kein Call to Action, kein gar nichts. Ich freue mich einfach, wenn du dabei bist und auch zukünftig meinen Podcast-Folgen zuhörst und wünsche dir einfach eine wunderbare Zeit. Lass dich nicht zu sehr ärgern vom Herbst. Der ist doof, ich weiß. Mein bester Freund Frank, der sagt, der ist gerade auf Kreta und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen, aber hat er sich auch verdient. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, hören wir uns in der nächsten Folge und dann geht's wieder ums Thema Video. Bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was kommt, weil da ich jetzt leider fast 3 Wochen am Kränkeln war und bestimmt 7, 8 meiner Podcast-Gäste jetzt abgesagt haben, weil sie auch krank sind, fahre ich gerade so ein bisschen auf Sicht, was den Podcast betrifft. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.